Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage, wie alt Sie sind, wäre möglicherweise unhöflich. Aber die Frage, wie alt Sie glauben, einmal zu werden, die sei mir an dieser Stelle einfach mal erlaubt. Im Schnitt schaffen wir es, zumindest in unseren Breiten, derzeit auf ungefähr 80 Jahre. Männer werden 79, Frauen werden 83. Natürlich alles Mittelwerte, versteht sich von selbst. Garantieren kann man nichts, denn manche scheren aus dieser Statistik aus. Sie kennen sicher Menschen, die leider schon erstaunlich früh das Zeitliche segnete, und wiederum andere, die überraschend alt wurden. In Deutschland lebten 2023 immerhin mehr als 25.000 Menschen, die ihren 100. Geburtstag feiern konnten. Happy Birthday! Die Tendenz zu einem längeren Leben hält übrigens seit Jahren an, zumindest in den Wohlstandsländern. Forscher sind sich sogar einig, dass der erste Mensch, der mindestens 130 Jahre alt werden wird, höchstwahrscheinlich heute schon geboren ist. Was machen Superager, wie man sie auch nennt, alles richtig? Müssen wir dafür wirklich jede Empfehlung berücksichtigen, die in der Apothekenrundschau steht? Ich finde, es wird Zeit, sich einmal etwas näher mit all dem auseinanderzusetzen. In dieser Folge werden wir uns mit dem menschlichen Alterungsprozess beschäftigen. Im Mittelpunkt wird dabei die Lebensdauer stehen. Warum altern wir und was passiert in Kopf und Körper? Können wir den Prozess verlangsamen oder vielleicht sogar aufhalten? Welche Faktoren können wir im Alltag berücksichtigen und was ist hanebüchener Schwachsinn? In dieser Folge werden wir gemeinsam in einen Zellkern reisen. Wir werden außerdem eine Menge Erdbeeren essen. Wir werden in der Schweiz eine Tiefkühltruhe mieten. Wir werden unser Blut waschen. Wir werden mit Justin Bieber in eine Sauerstoffdruckkammer steigen. Und wir werden mit der ältesten Dame der Welt einen Hering essen. Falls Ihnen das Überleben biologisch noch ungefähr eine gute halbe Stunde gelingt, dann schaffen Sie sogar diese Episode. Sicher kann man natürlich nie sein, also legen wir doch am besten gleich mal los. Schauen wir am Anfang mal ans Ende. Was glauben Sie, wie alt kann der Mensch maximal werden? Also streng genommen konnte eine theoretische Obergrenze des menschlichen Lebens bislang wissenschaftlich nie ganz zweifelsfrei bewiesen werden. Aber vermutlich liegt das Ende unserer Fahnenstange irgendwo zwischen 120 und 140 Jahren. Es gehört aber zur Wahrheit, dass die Fahnenstange in den letzten Jahrzehnten immer länger wurde. Ganz sicher ist man also in der Wissenschaft nicht. Allerdings sinkt ab etwa 110 erreichten Lebensjahren die weitere Überlebensrate auf nur noch minimale Werte ab, und zwar drastisch schnell. Jeder weitere Tag wird ab diesem Zeitpunkt zu einem ganz besonders kostbaren Geschenk. Nur den wenigsten Menschen ist es vergönnt, so weit zu kommen. Aber egal wie weit wir es schaffen, es bleibt eine schmerzliche Tatsache, wir altern alle. Und niemand bleibt davon verschont. Tatsache ist aber auch, wir beginnen unterschiedlich früh zu altern und wir altern auch unterschiedlich schnell. So konnten Forscher der Duke University in North Carolina beispielsweise vor wenigen Jahren etwas äußerst Spannendes zeigen. Die Wissenschaftler untersuchten über 1000 Menschen und schauten sich ihre Organe, ihre Knochen, ihr Immunsystem und ihren Stoffwechsel an. Und zwar jedes Jahr und das über die Dauer von 40 Jahren. Dabei fanden sie heraus, dass das biologische Alter nicht immer mit dem kalendarischen Alter übereinstimmte. Jemand, der laut Reisepass 50 Jahre alt war, konnte biologisch bis zu 20 Jahre jünger oder älter sein, also auf zellulärer Ebene erst 30 oder schon 70. Dass wir unterschiedlich früh bzw. schnell altern, hat verschiedene Gründe und ein paar davon schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Sie wissen ja, dass unser menschlicher Körper aus Zellen aufgebaut ist. Davon besitzen wir je nach Körpergröße und Gewicht ca. 30 bis 35 Billionen. Die meisten von ihnen erleiden pro Tag mehr als 50.000 Schäden, beispielsweise durch Sonnenbrände, Rauchen, viel Alkohol oder viel Zucker. Durch die Schädigungen entstehen sogenannte freie Sauerstoffradikale. Das sind instabile Atome, die mit allem und mit jedem reagieren und ziemlich viel Chaos anrichten können, zum Beispiel an Zellwänden, an Enzymen oder direkt an DNA-Abschnitten. Die unangenehmen Störenfriede erzeugen das, was man auch biologischen Stress nennt. Das alles ist kein Problem in jungen Jahren, denn dann besitzen wir noch äußerst viele fleißige Handwerkerzellen, die die Sauerstoffradikale abfangen und die entstandenen Schäden wieder reparieren. Im hohen Alter jedoch herrscht hier ein gewisser, ich sag mal, Fachkräftemangel, mit der Folge, dass die Zellen die Schäden nicht mehr ausbessern können. Die Folge ist dann eine Alterung, die sich beispielsweise in Form von Altersflecken im Gesicht, Falten an den Ohrläppchen, Greisenbögen rund um die Pupillen oder gelblichen Belägen auf den Augenlidern zeigen kann. Später können Entzündungen oder Wundheilungsstörungen auftreten. Dadurch brauchen wir vergleichsweise länger, um uns zu erholen. Einer kanadischen Arbeit zufolge verdoppelt sich die Zeit der Regeneration nach Krankheiten oder Verletzungen alle 15 Lebensjahre. Es ist also ein riesiger Unterschied, ob man eine Lungenentzündung oder eine Knochenfraktur mit 60 Jahren oder mit 75 Jahren durchmacht. Irgendwann führt die Zellalterung auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für Organfunktionsstörungen oder für Zellentartungen, die zu einem Tumorwachstum führen können. Der Fachbegriff für alle diese Prozesse lautet zelluläre Seneszenz. So. An dieser Stelle des Podcasts ist die Stimmung jetzt mal so richtig schön im Eimer, oder? Aber passen Sie mal auf, ich habe da etwas Schönes für Sie. Seit kurzem setzen Altersforscher in Tierstudien nämlich relativ erfolgreich sogenannte Senolytika ein. So bezeichnet man neuerdings eine Klasse von Medikamenten, die hochspezifisch nur in den alten und toxischen Zellen einen vorzeitigen Zelltod auslösen, eine sogenannte Apoptose. Auch Krebszellen werden gewissermaßen auf diese Weise in den Suizid getrieben. Gesunde Zellen lassen die Senolytika dagegen in Ruhe. Das klingt erstmal etwas destruktiv, ist aber in Wahrheit äußerst sinnvoll, denn dadurch können die funktionsgestörten Zellen die gesunden Zellen nicht mehr stören und werden kurzerhand entsorgt. Ersten Tierstudien zufolge kann das die Lebenserwartung tatsächlich verlängern und den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern. Die ersten Wirkstoffe hören auf die schönen Rufnamen Dasatinib und Quercetin. Beide können Sie zwar noch nicht einfach so in der Drogerie kaufen, aber wir dürfen gespannt sein, was sich hier in den nächsten Jahren tun wird. Ein weiteres vielversprechendes Senolytikum ist Fisitin, ein Flavonoid. Es ist in vielen Obst- und Gemüsesorten vorhanden, unter anderem übrigens in Erdbeeren. Also, wenn Sie Ihre Laune an dieser Stelle etwas verbessern möchten, dann machen Sie doch eine klitzekleine Pause und genießen ein Schüsselchen mit Erdbeeren. Vielleicht erhöht es Ihre Chance, wohlbehalten durch den Rest dieser Podcast-Folge zu kommen. Zumindest wird Ihnen die gesunde Stärkung gut tun, denn unsere Reise durch die Zellen wird noch weitergehen. Tauchen wir noch etwas tiefer hinab. Im Inneren unserer Zellen treffen wir bei unserem Tauchgang irgendwann auf die Zellkerne. In diesen wiederum liegen unsere Chromosomen. Sie sind bekanntlich die Träger der Gene, also unserer Erbinformationen. Typisch für die meisten unserer Zellen ist nun, dass sie sich erneuern, indem sie sich von Zeit zu Zeit teilen. Dabei verdoppeln sich die Chromosomen zunächst und werden anschließend auf die beiden neuen Zellen verteilt. So hat jede Tochterzelle am Schluss wieder den kompletten Chromosomensatz. Eine mathematisch saubere Angelegenheit. Die Chromosomen, die vielfach etwa so aussehen wie ein großes X, tragen an ihrem Ende Schutzkappen, die sogenannten Telomere. Die haben eine extrem wichtige Funktion, denn sie schützen die Chromosomenenden vor Schäden, die bei den Zellteilungen auftreten können. Stellen Sie sich die Schutzkappen am besten wie die Enden von Schnürsenkeln vor, die in der Regel ja auch durch ein kurzes Stück Klebeband ummantelt sind. Sie sorgen dafür, dass die Enden nicht ausfransen, wenn wir uns auf die Schuhe zubinden. Der berühmte US-Wissenschaftler Leonard Hayflick entdeckte Anfang der 1960er Jahre, dass sich diese Telomere bei jeder Teilung etwas verkürzen. Das ist zunächst noch nicht weiter schlimm, denn es sind ja nur Schutzkappen. Besser die gehen verloren als wertvolle Genabschnitte. Aber Achtung, sobald die Schutzkappen vollständig aufgebraucht sind, etwa nach 40 bis 60 Zellteilungen, ist eine weitere Teilung der betroffenen Zelle nicht mehr möglich. Das ist auch sinnvoll, denn jetzt würde eine erneute Teilung bedeuten, dass eventuell randständige Genabschnitte verloren gehen würden. Und das wäre äußerst gefährlich. Also ist Schluss. Die Elternzellen sterben zwar noch nicht gleich und bleiben unter Umständen noch lange bestehen, aber sie erzeugen eben keine Tochterzellen mehr. Das gilt vor allem für Haut-, Muskel- und Organzellen. Lediglich Stammzellen im Blut sind hiervon ausgenommen. Sie teilen sich auch im hohen Alter noch weiter. Aber für alle anderen ist nach 40 bis 60 Zellteilungen unwiederbringlich Feierabend. Das ist die berühmte Hayflick-Grenze. Wir erreichen sie alle irgendwann, wenn auch jeder zu einem etwas anderen Zeitpunkt. Beim Überschreiten dieser Grenze wird nichts mehr erneuert und die vorhandenen Zellen beginnen vor sich hin zu altern. Wir bekommen graue Haare, unsere Haut bekommt mehr Falten und die Organe gegebenenfalls die ersten kleineren Funktionsstörungen. Die Länge der Telomere beeinflusst also ganz wesentlich den Beginn des Alterns. Salopp gesagt, auf die Länge kommt es an. Was in manchen Bereichen des Lebens eher ein Gerücht ist, stimmt hier absolut. Für die Schutzkappen gilt, je länger, desto besser. Ihre Länge ist übrigens zum Großteil genetisch festgelegt und genau deswegen können manche Menschen auch sehr alt werden, obwohl sie im Alltag rauchen wie ein Schornstein, sich schlecht ernähren, freiwillig Schlagermusik hören und sich anderen schädlichen Einflüssen aussetzen. Aber ganz ohne Einfluss ist unsere Lebensweise auch nicht, denn die Länge der Telomere wird auch durch solche äußeren Faktoren mit beeinflusst. Das Erste, was Sie tun sollten, um Ihre Schutzkappen möglichst lange zu erhalten, ist, auf das Rauchen zu verzichten. Denn durch das Qualmen werden Telomere nachweislich kürzer. Das erstaunt auch nicht wirklich, sieht man einem langjährigen Raucher sein Alter leider oft bereits an der Haut an. Auch chronischer Stress macht die Schutzkappen kürzer. Stress zu haben ist dabei an sich gar nicht so schlimm, wenn es genug Erholungsphasen gibt. Aber anhaltende Belastungen sind auf die Dauer nicht gut. An der Redensart, dass man vom Stress graue Haare bekommen kann, ist also möglicherweise durchaus etwas dran. Auch eine Nachtruhe unter 6,5 Stunden über mehrere Wochen oder Monate kann, gleich mehreren Studien zufolge, die Telomere etwas verkürzen. Zusammengefasst wissen wir also bereits recht gut, was die Telomere verkürzt. Ich sag's nochmal, das Rauchen, chronischer Stress und wenig Schlaf. Was sie dagegen verlängert, ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Eine schöne Sache kennen wir aber bereits, die viele von Ihnen möglicherweise sogar schon praktizieren. Es ist, Achtung, Yoga. Eine Studie aus Kalifornien zeigte jüngst, dass sich bei Menschen, die Yoga regelmäßig praktizierten, die Telomere etwas langsamer verkürzten. Allerdings reichte hierfür eine einzelne Stunde nicht aus. In der Studie wurden die Probanden über die Dauer von 5 Jahren beobachtet. Und nur wer über diesen Zeitraum regelmäßig Yoga praktizierte, zeigte auch einen Effekt. Außerdem ernährten sich die Probanden in dieser Zeit besser. Ob es also das Yoga selbst war, die Ernährung oder eine Kombination aus beidem, lässt sich letztlich nicht ganz zweifelsfrei sagen. Aber wie auch immer, die Studie zeigt, dass der Lebenswandel durchaus einen positiven Effekt haben kann und nicht nur die Genetik auf die Länge der Telomere Einfluss hat. Das ist doch schon mal was. Schlussendlich hilft möglicherweise auch die sogenannte hyperbare Sauerstofftherapie. Dabei sitzen Sie in einer Kammer und atmen 100% Sauerstoff mit hohem Druck ein und aus. Einigen Laboruntersuchungen zufolge verlängerte das die Telomere auch ein kleines bisschen. Allerdings gibt es noch keine Belege für eine tatsächliche Lebensverlängerung. Und dennoch legen sich reiche Promis, zu denen angeblich auch der Fußballer Ronaldo und der Popsänger Justin Bieber gehören, regelmäßig in solche Überdruckkammern. Ob sie nach hinten heraus die ganze Zeit wiedergewinnen, die sie in den jungen Jahren in den Kammern verbracht haben, das ist mehr als fraglich. Aber ich wünsche sie natürlich von ganzem Herzen, mögen sie alt und glücklich werden. Auch wenn Justin Bieber dann vermutlich noch länger Musik machen wird. Naja. An dem zuletzt genannten Beispiel erkennen wir etwas ganz Entscheidendes. Menschen tun eine Menge für ihre Hoffnung, möglichst lange jung zu bleiben. Sobald heutzutage irgendwo auf der Welt ein Wissenschaftler auch nur den Hauch eines Hinweises entdeckt, findet sich praktisch am gleichen Tag ein Start-up, das die Idee ausschlachtet und irgendwie unter die Menschen bringt. Die biologische Nuss des Alterns zu knacken liegt derzeit voll im Trend. In Kalifornien ist der Hotspot vieler sogenannter Transhumanisten, die das menschliche Altern mit Hilfe von KI und Biohacking überwinden wollen. Nirgends ist die Anti-Aging-Bewegung so groß wie dort. Auch in Europa sind natürlich viele ganz scharf darauf, die Lebensdauer so lange wie möglich nach hinten auszudehnen. In Zürich eröffnete kürzlich beispielsweise die erste Langlebigkeitsklinik, die Menschen wissenschaftlich validierte Behandlung für ein längeres Leben anbietet, wie es in der Werbung hieß. Die Klinik steht allerdings in der Schweiz, hoffen Sie also nicht auf irgendeine Kassenleistung. Die Produkte und Dienstleistungen, die man Ihnen dort und anderswo anbietet, sind aus wissenschaftlicher Sicht stellenweise durchaus interessant und zeigen im Labor teilweise auch wirklich zellverjüngende Effekte. Andere wiederum sind geradezu grotesk. Manche sind gefährlich oder kosten Unsummen an Geld, ohne dass sie irgendetwas bringen. Vorsicht also vor Neppern, Schleppern und Bauernfängern und ihren teuren Angeboten. Ein gutes Marketingkonzept inklusive schicke Homepage ist noch lange kein Beweis für die Wirksamkeit der empfohlenen Maßnahme. Viele von ihnen machen sie nicht älter, sondern in erster Linie ärmer. Aber es ist deswegen nicht gleich alles Unsinn, was derzeit in dem Zusammenhang diskutiert wird. Beileibe nicht. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar aktuelle Forschungsgebiete darlegen. Und damit es nicht ausufert, beschränke ich mich auf die drei wichtigsten. Und in den staubigen Wüstengebieten Ostafrikas fangen wir an. Haben Sie schon mal von den sogenannten Nacktmullen gehört? Die kleinen Nagetiere gehören zu der Gattung der Sandgräber und leben in unterschiedlichen Höhlen in Kenia und Äthiopien. Soweit so langweilig. Aber das Besondere an ihnen ist, sie werden fast nie krank, kriegen keinen Krebs und werden bis zu 40 Jahren alt. Das ist für einen Nager extrem viel. Eine Maus schafft es vergleichsweise in der Regel nur auf 1 oder 1,5 Jahre. In einem Labor ist die Lebenserwartung sogar noch kürzer. Ursache für das langsame Altern und die hohe Widerstandsfähigkeit der Nacktmulle ist wahrscheinlich das sogenannte HAS2-Gen. Es produziert hochmolekulare Hyaluronsäure. Und die wiederum schützt vor Entzündungen, Zellverfall und vor Tumoren. Wenn man Mäusen dieses Hyaluron-Gen übertrug, zeigten sie forthin eine ähnliche Widerstandskraft wie die Nacktmulle. Aber bevor Sie jetzt denken, oh cool, so eine Spritze soll mir der Hausarzt doch morgen direkt in die Schulter jagen, ich rufe ihn gleich mal an, muss ich Sie leider ein bisschen ausbremsen, denn Sie können sich sicher vorstellen, dass die Übertragung eines Tiergens auf den Menschen sowohl physiologisch äußerst anspruchsvoll ist, als sie auch ethisch immens viele Fragen aufwirft. In absehbarer Zeit wird es also voraussichtlich noch keine verzehrsfertigen Nacktmull-Genprodukte geben. Und ob man die Gefahr eingehen will, gegebenenfalls danach wie ein Nagetier auszusehen, ist ebenfalls fraglich. Das berühmte HAS2-Hyaluron-Gen bleibt vorerst ein Geschenk der Natur an die kleinen Sandgräber. Freuen wir uns für sie und forschen in der Zwischenzeit erst noch ein paar Jahre weiter. Immerhin kann man sich Hyaluron-Cremes heute schon ins nackte Gesicht schmieren. Das ist doch schon mal was. Das Hyaluron erreicht aber zwar nicht den Zellkern, aber es riecht wenigstens gut. Zurzeit viel diskutiert wird außerdem die sogenannte Blutwäsche. Dabei wird Ihnen Blut entnommen und anschließend durch verschiedene Filter- und Austauschprozesse von alten Zellen und deren toxischen Abfällen gereinigt. Danach wird das Blut zusammen mit bestimmten Proteinen wie GDF11 oder PF4 angereichert und wieder in ihren Kreislauf zurückgegeben. Bei Mäusen konnte eine Blutwäsche dieser Art tatsächlich bestimmte Zellfunktionen verbessern und ihre Alterungsprozesse geringfügig verzögern. Allerdings sind Menschen keine Mäuse. Je komplexer der Organismus, desto schwieriger ist die Übertragung solcher gefundener Zusammenhänge. Würden Blutwäschen beim Menschen einfach so verjüngen, dann wären die nierenkranken Menschen unter uns, die 3-mal wöchentlich zur Dialyse ins Krankenhaus müssen, die ältesten und gesündesten in unserer Gesellschaft. Und diese Statistik ist mir ehrlich gesagt nicht geläufig. Aber auch hier möchte ich mich gar nicht zu pessimistisch zeigen. Das Blut von toxischen Zellen zu reinigen und mit hilfreichen Proteinen anzureichern, die dem Stoffwechsel unserer gesunden Zellen auf die Sprünge helfen, ist im Ansatz eine richtige Idee, die in ein paar Jahren möglicherweise Alterungsprozesse abschwächen könnte. Bis es soweit ist, müssen wir unserer Leber und unserer Niere vertrauen, dass sie die wichtigsten Entgiftungs-, Reinigungs- und Ausscheidungsprozesse für uns übernehmen. Also erhalten wir sie uns gut. Ein weiterer, durchaus spannender Ansatz der Altersforschung betrifft unseren Thymus. Dabei handelt es sich um ein kleines Organ, das wir alle hinter unserem Brustbein tragen. Der Thymus produziert wichtige Immunzellen für die Abwehr von Krankheitserregern und Tumorzellen. Ärgerlicherweise beginnt er bereits nach der Pubertät zu schrumpfen und verwandelt sich unverschämterweise in einfaches Fett. Im Sommer 2019 publizierte eine Forschergruppe aus Los Angeles die Ergebnisse einer Studie an 9 Männern, die für die Dauer von etwa einem Jahr das Wachstumshormon Somatropin eingenommen hatten. Das Ziel war, die Thymusdrüse wieder dazu zu bringen, neue Immunzellen zu bilden. Und siehe da, nach einem Jahr der Einnahme kam der kleine Drüsenlappen auch wieder in Schwung. Genetische Untersuchungen bei den Probanden wiesen nach, dass ihr biologisches Alter nach einem Jahr um ganze 2,5 Jahre zurückgedreht worden war. Wow! Dennoch muss man auch hier vorsichtig sein bei der Interpretation der Ergebnisse. Es ist bislang nämlich die einzige Studie dieser Art. Es waren außerdem nur 9 Versuchsprobanden und es gab keine Kontrollgruppe. Darüber hinaus muss man beachten, dass es bei Somatropin zu hässlichen Nebenwirkungen kommen kann. Die Probanden in der Studie mussten beispielsweise deswegen das Diabetesmittel Metformin einnehmen, damit der Zuckerhaushalt nicht völlig außer Kontrolle geriet. Außerdem kann das Hormon zu einem unkontrollierten Wachstum von Händen und Füßen führen, eine sogenannte Akromegalie. Gewinnt man jetzt auch keinen Schönheitspreis mit. Aber zumindest ist hier um unseren Thymus herum ein interessantes und lohnenswertes Forschungsfeld entstanden, auf dem wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viele spannende Befunde erwarten dürfen. Ich halte Sie gern auf dem Laufenden, falls meine Zellen so lange durchhalten. Wenn Sie aber ungeduldig sind und keine Lust haben, so lange zu warten, bis die Forschung so weit ist, habe ich an dieser Stelle etwas richtig Skurriles für Sie. Haben Sie schon mal von der sogenannten Kryokonservierung gehört? Bei dieser Dienstleistung bietet man Ihnen an, Ihren Körper nach dem natürlichen Ableben einzufrieren, und zwar sehr schnell. Ihre Körperzellen verfallen daraufhin in einen Stillstand, ohne dabei abzusterben. Ihr Haltbarkeitsdatum wird auf diese Weise also einfach etwas nach hinten hinausgeschoben, ähnlich wie bei den Steaks in Ihrer Tiefkühltruhe. Nur die Frischhaltefolie erspart man Ihnen. Die meisten Kunden, die sich kryokonservieren lassen, sind Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden und hoffen, auf diese Weise mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte zeitlich überbrücken zu können, bis eine medizinische Behandlung für ihre Grunderkrankung zur Verfügung steht. Also sagen wir ein Mittel gegen Leukämie oder ein neues Organ bei Organversagen. Es ist quasi eine Wette auf die Zukunft und auf den medizinischen Fortschritt. Den Platz in der Tiefkühltruhe müssen Sie bereits zu Lebzeiten bestellen und ab dem Zeitpunkt Ihres Todes monatlich in einer Art Abo mit einer monatlichen Rate bezahlen. Dann dürfen Sie tiefgefroren warten, bis Mediziner der Zukunft Ihre Metastasen entfernen oder Ihr schwaches Herz austauschen können. Ein kleines Manko steht noch im Kleingedruckten. Derzeit ist man wissenschaftlich nämlich leider noch nicht in der Lage, den Körper wieder aufzutauen. Zumindest nicht so plötzlich, wie man ihn eingefroren hat. Genau das wäre aber wichtig, sonst gehen nämlich die Zellen bei einem Auftauprozess unwiederbringlich kaputt. Bislang konnten nur Kaninchengehirne erfolgreich eingefroren und anschließend schadensfrei wieder aufgetaut werden, sodass sie danach wieder in perfektem Zustand arbeiteten. Die kognitive Leistung eines Kaninchens ist aber ehrlich gesagt keine große Herausforderung. Wir haben selbst 2. Sie sind knuddelig und lieb und so schön weich. Aber die schlauesten Säugetiere unter der Sonne sind sie nicht. Falls Sie also beabsichtigen, nach Ihrem Wiederauftauen geistig etwas mehr drauf zu haben als ein Karnickel, dann müssen Sie als Tiefkühlkost noch etwas ausharren und weiter auf die Zukunft vertrauen. Falls Sie nach diesem Podcast dennoch beabsichtigen, vorsichtshalber ein Abo abzuschließen, dann achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kreditkarte nach Ihrem Ableben noch ein paar Jahre weiterläuft. Nicht, dass die automatischen Abbuchungen eingestellt werden und Ihr Abo wird gekündigt. Dann haben Sie ein echtes Problem. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns im Folgenden einmal an, was wir denn auf eine natürliche, realistische und gesunde Weise tun können, um unser Altern etwas zu verlangsamen. Befragen wir hierfür zunächst keine Wissenschaftler, sondern wahre Experten, nämlich die, die selbst betroffen sind. Beispielsweise Hendrikje von Andel-Schipper. Sie war eine der ältesten Frauen in Europa und wurde sage und schreibe 115 Jahre alt. Die niederländische Dame war lustigerweise obendrein noch eine Frühgeburt. Das heißt, sie verließ die Bühne des Lebens, also nicht nur später als alle anderen, sie betrat sie auch früher. Als man sie kurz vor ihrem Tod in einem Interview fragte, was sie denn täglich für ihr Altern tue, antwortete sie lapidar: Ich esse jeden Tag einen Hering, trinke einen Orangensaft und, ganz wichtig, ich vergesse das Atmen nicht. Tja, wer wollte da widersprechen? Da hat diese tolle Frau doch schon mal ein paar recht gute Tipps zusammengestellt, oder? Schauen wir es uns einmal im Detail an. Einer großen Untersuchung zufolge an knapp 9000 Personen, die 21 Jahre lang in die Zukunft verfolgt wurden, waren es, wie man sich vorstellen kann, verschiedene Faktoren, die die Zellalterung hinauszögerten. Ein wesentlicher unter ihnen war, Achtung, täglich weniger Kilokalorien zu sich zu nehmen. Aufgrund von tierexperimentellen Studien an Mäusen und an Hunden wissen wir bereits, dass eine Kalorienreduktion um etwa ein Drittel das Leben der Tiere um 30-40% verlängern kann. Der Grund dafür ist, dass sich die Teilungsgeschwindigkeit der Zellen reduziert. Die Hayflick-Grenze, von der wir eben sprachen, verschiebt sich also zeitlich etwas weiter nach hinten. Wie groß dieser Einfluss jetzt beim Menschen ist, lässt sich wissenschaftlich zwar noch nicht ganz beziffern, aber ein Effekt scheint auch bei uns wahrscheinlich. Bevor Sie sich jetzt jedoch zu sehr kasteien und herunterhungern, wäre es viel sinnvoller, zuerst einmal die tägliche Ernährung zu verbessern. Der regelmäßige Verzehr von frischem Obst und Gemüse, Vollkornerzeugnissen und Fischprodukten kann die Zellen nämlich ebenfalls schützen und ihre Funktion im höheren Alter stabilisieren. Die Reduktion von Alkohol und der Verzicht auf Zigaretten verstärken diesen Effekt zusätzlich. Weitere Lebensstilfaktoren, die Alterungsprozesse verlangsamen können, sind Sport und Bewegung. Und zwar am besten in folgender Menge. Pro Woche circa 3x1 Stunde oder in Kilokalorien umgerechnet pro Woche Mehrverbrauch von 2000 bis 3000 Kilokalorien. Außerdem sollte der Sport mindestens mittelgradig anstrengend sein. Spazieren mit dem Hund reicht hier für einen messbaren Effekt nicht aus. Einen weiteren Faktor hatten wir eben schon kurz angesprochen, ich nenne ihn nochmal, ein ausreichender und erholsamer Schlaf. Optimalerweise sollte Ihre Nachtruhe zwischen 6,5 und 8,5 Stunden pro Nacht liegen, mit einem Tiefschlafanteil von mindestens 10% oder 15%. Der Schlaf ist oftmals ein sehr stark unterschätzter Faktor in der allgemeinen Zellgesundheit. Wichtig scheinen außerdem viele soziale Kontakte zu sein, insbesondere Freundschaften und Familie, sowie eine Aufgabe im Leben, durch die man sich geistig herausfordert und für deren Zielerreichung man sich auch etwas anstrengen muss. Dieser Aspekt erklärt wahrscheinlich auch, warum ein möglichst später Eintritt ins Rentenalter die Sterblichkeit statistisch reduziert. In Dänemark beispielsweise, wo Menschen im Schnitt vergleichsweise länger arbeiten, bleiben ältere Menschen auch länger fit als in Frankreich, wo die Menschen schon relativ früh aufhören zu arbeiten. Wissenschaftlich ist somit längst belegt, was der Volksmund immer schon wusste: Wer rastet, der rostet. Dazu passt auch der spannende Befund eines Forschungsprojekts, bei dem 2000 ältere Menschen aus 23 US-Städten ab der Mitte der 1990er Jahre in Baltimore Freiwilligenarbeit leisten durften, beispielsweise die Betreuung und Beaufsichtigung von Kindern und andere überwiegend soziale Aufgaben. Das Programm lief über mehrere Jahre und sowohl die Kinder als auch die Senioren wurden dabei regelmäßig untersucht. Die Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen. Nicht nur die Kinder profitierten von den Maßnahmen, sondern auch die ehrenamtlichen älteren Helfer. Sie zeigten höhere Gedächtnisleistung, bessere psychomotorische Funktion und klagten über weniger Schmerzen, eine höhere allgemeine Beweglichkeit und ein größeres psychisches Wohlbefinden. Die Geschichte hatte sogar noch eine ganz besondere Sahnehaube. Über 100 Männer und über 50 Frauen aus dieser Gruppe wurden 2 Jahre lang zusätzlich mehrmals kernspintomografisch untersucht und siehe da, das Ehrenamt führte bei den Probanden im Durchschnitt zu 1% Dickenwachstum ihres Hirnmantels. Bei einer Kontrollgruppe, die über den gleichen Zeitraum verfolgt wurde, tat sich dagegen nichts. Es gibt kaum etwas, das unser Gehirn so sehr stimuliert wie eine anstrengende Aufgabe, auch wenn es bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen. So viel Fischölkapseln können Sie gar nicht schlucken. Den Einfluss aller dieser Alltagsfaktoren auf unsere Lebenszeit quantifizieren Statistiker durch sogenannte Microlife. Ein Microlife beträgt dabei exakt 30 Minuten Lebenszeit, die Sie gewinnen oder verlieren, je nachdem, was Sie im Alltag tun oder lassen. Heute kann man beispielsweise ausrechnen, dass Sie 2 Stunden passives Fernsehen nach hinten heraus 1 Microlife kostet, also 1/2 Stunde Lebenszeit. Der Grund ist aber nicht unbedingt der Inhalt, sondern weil Sie beim TV für gewöhnlich passiv auf der Couch rumliegen und dabei möglicherweise obendrein große Mengen Zucker zu sich nehmen. Oder, wenn das Programm besonders schlecht ist, auch Alkohol. Ein anderes Beispiel, das Rauchen einer Schachtel Zigaretten kostet Sie aufs Leben gerechnet insgesamt 10 Microlife, also 5 Stunden Lebenszeit. Umgekehrt gewinnen Sie durch jeden 20 Minuten mittelschweren Sport statistisch etwa 2 Microlife. Ein Mittagessen, das überwiegend aus Gemüse besteht, schenkt Ihnen 4 Microlife. Achtung, Praxistipp. Sie könnten doch künftig während einer langen Netflix-Nacht ein paar Selleriesticks knabbern oder einen schmackhaften Radieschen-Smoothie genießen. Und wenn Sie eine Zigarette rauchen, joggen Sie dabei ein paar Mal um den Block. Wie wäre das? Vielleicht kann man das Negative durch das Positive ausgleichen. Nein, ich mache nur Spaß. Das wird schnell skurril und das Leben ist natürlich keine Mathematik. Die Microlife sind lediglich statistische Werte. Eine persönliche Garantie für den Einzelnen kann man aus solchen Faktoren selbstverständlich nicht ableiten. Aber dennoch sind sie real. Die Microlife beschreiben statistisch tatsächliche mittlere Zeitverluste oder Gewinne. Wenn Sie also das nächste Mal gelangweilt mit der Fernbedienung herumsappen und nichts Spannendes im Fernsehen finden, trauen Sie sich die Kiste einfach 1/2 Stunde früher auszuschalten. Und schwupps, haben Sie bereits ein bisschen Zeit auf Ihr Lebenskonto eingezahlt. Zumindest statistisch. Wenn Sie dann stattdessen noch ein paar Liegestützen machen oder 1/2 Stunde früher ins Bett gehen, gibt vielleicht noch ein paar Minuten obendrauf. Das ist doch irgendwie schon motivierend, finden Sie nicht? Lassen Sie uns die Diskussion um das gesunde Altern an dieser Stelle noch um einen ganz, ganz wichtigen Punkt ergänzen, der meines Erachtens nach oft viel zu kurz kommt. Möglicherweise ist nämlich für das gesunde Altern gar nicht die Zellbiologie allein entscheidend, sondern auch unser subjektives Alterungsempfinden, also die Wahrnehmung, wie jung, wie fit und wie leistungsfähig wir uns fühlen und wie wir uns daraufhin verhalten. Das glauben Sie nicht? Dann passen Sie mal auf. Die ersten Hinweise hierfür lieferte bereits in den 1970er Jahren das berühmte Counterclockwise Experiment von Ellen Langer, einer Professorin an der Harvard University. Sie brachte damals eine Gruppe älterer Menschen in eine Umgebung der 1950er Jahre. Musik in den Zimmern, Klamotten am Leib, Filme im Fernseher, Speisen und Getränke auf dem Tisch, all das war, wie man es als jüngerer Mensch in jener Zeit erlebt hatte. Die älteren Probanden sollten mehrere Wochen in dieser künstlich erzeugten Vergangenheit leben und sich so verhalten, als wäre die Zeit nie vergangen. Das Ergebnis war faszinierend. Die Zeitreise wirkte auf sie wie eine Verjüngung. Die Senioren waren körperlich belastbarer, motorisch geschickter, ihr Hören und Sehen verbesserte sich und sogar der Intelligenzquotient fiel in entsprechenden Tests signifikant besser aus. Seitdem hat eine ganze Reihe von ähnlichen Experimenten die Untersuchung von Alan Langer bestätigen können. So zeigte beispielsweise eine amerikanische Arbeit aus Kalifornien kürzlich an etwas mehr als 1000 Probanden, dass diejenigen, die sich jünger fühlten, insgesamt körperlich und immunologisch auch widerstandsfähiger waren. Und eine kernspintomografische Studie aus Korea belegte sogar mehr Gehirnsubstanz und weniger Hirnabbauprozesse bei Menschen, die sich vergleichsweise jünger fühlten, als sie nach ihrer Geburtsurkunde waren. Unser Alter scheint also damit von mehr abzuhängen als nur von hochgereinigtem Blut, einer vegetarischen Ernährung oder einer Sauerstoffüberdruckatmung, sondern auch und vielleicht sogar vor allem von unserer Haltung gegenüber dem Leben und unserer Bereitschaft, es erfüllend und abwechslungsreich zu gestalten und es bestmöglich zu genießen, und zwar in jeder Minute, die wir haben. Die Befunde machen, wie ich finde, sehr nachdenklich. Gleichzeitig machen sie aber auch Mut, weil wir auf diesen Faktor im Großen und Ganzen den größten Einfluss haben. Die gute Nachricht lautet, die meisten Menschen fühlen sich heute jünger, als sie sind. Zumindest trifft das für etwa 80% der Menschen jenseits des 40. Lebensjahres zu. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass es den meisten Menschen in dieser Alterskohorte heute tatsächlich besser geht, als es noch bei früheren Generationen der Fall war. Und ich setze sogar noch eins drauf. Die Tendenz, sich immer jünger zu fühlen, nimmt weiterhin zu, wie kürzlich eine Studie des Berliner Psychologen Markus Wettstein an ca. 15.000 Teilnehmern zeigen konnte. Auch ältere Papas fühlen sich heute zunehmend jünger. Ha, das sage ich meiner Tochter ständig. Hey Schatz, dein Papa ist total cool und hip und crazy. Sie rollt dann nur mit den Augen und reicht mir Kamillentee. Ich habe noch was Schönes. Frauen fühlen sich heutzutage, Studien zufolge, vergleichsweise jünger als Männer. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Frauen mit zunehmendem Alter neugieriger bleiben, mehr entdecken wollen, lieber verreisen und in der Regel auch zahlreichere und engere soziale Beziehungen pflegen, wohingegen sich Männer im Alter leider eher etwas zurückziehen. Also, liebe Männer, wenn wir uns etwas jünger fühlen wollen, dann weg vom Fernseher und raus ins Leben, am besten unseren Frauen hinterher. Sie haben verstanden, wie es läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen in dieser Folge ein paar aktuelle Trends in der Altersforschung vorgestellt. Trotz einiger spannender und vielversprechender Ansätze muss man derzeit in aller Deutlichkeit formulieren. Ein unumstößlich wissenschaftlich belegtes und im Alltag nutzbares Alterungsverhinderungstool gibt es nicht. In allererster Linie verdient heute eine riesige Industrie damit immenses Geld, dass sie den Begriff Anti-Aging für sich gekapert hat und entsprechende Produkte und Dienstleistungen anbietet. Das gelingt deswegen so erfolgreich, weil das Angebot unseren Wunsch nach ewiger Jugend bedient und die Hoffnung nährt, der Natur vielleicht ja doch irgendwie ein Schnäppchen schlagen zu können. Das war in der Menschheitsgeschichte übrigens noch nie anders und ist bis heute noch so. Glauben Sie mir, zu viel Geld und Zeit darin zu investieren, das Altern um jeden Preis aufzuhalten, kann schnell sehr anstrengend werden und teuer. Und je nachdem, zu welcher Maßnahme man sich dabei hinreißen lässt, kann es auch schnell lächerlich wirken. Denken Sie beispielsweise an eine ältere Dame, die ihr Gesicht durch mehrere Faceliftings vollständig entstellt hat. Oder denken Sie an einen alten, reichen Tattergreis, dessen 40 Jahre jüngere Partnerin ihn zur Sauerstoffüberdruckbehandlung in die Klinik fährt. Meine Güte. Solche Beispiele mögen bei uns in Deutschland noch selten sein. In Kalifornien, dem Mekka ewiger Jugend, sind sie bereits gang und gäbe. Cicero ließ Cato den Älteren einmal sagen, die Krönung des Alters ist das Ansehen. Verlieren wir also ruhig ein paar Haare, ein Teil unserer Kondition und auch etwas an Sehkraft, aber nicht unsere Würde. Sie ist bei weitem kostbarer. Wenn Sie mich fragen, müssen wir das Alter weder bekämpfen noch besiegen. Viel besser wäre es, es biologisch, psychologisch und sozial so zu gestalten, dass wir dem Leben auch in fortgeschrittenem Stadium noch eine Menge Vielfalt und Freude abgewinnen können. Dazu gehört beispielsweise, soziale Kontakte zu pflegen, auf Entdeckungsreise zu gehen und wenn es irgend geht, sich eine herausfordernde Aufgabe im Leben zu bewahren. Je aktiver wir im Alter sind, desto jünger fühlen wir uns und desto länger bleiben wir geistig und körperlich fit. Das macht uns zu wahren Superagern und nicht nur unsere maximal erreichte Lebensdauer auf Erden. Wie sprach die berühmte Philosophin Tina Turner einmal so schön, es kommt im Leben nicht darauf an, wie viele Kerzen auf der Torte stehen, sondern darauf, ob man sie noch auspusten kann. Wir sollten das Alter feiern und ihm das Beste abgewinnen, das es zu bieten hat. Wir können es eh nicht verhindern. Also Pro-Aging statt Anti-Aging. Gründe dafür, sich auf das Alter zu freuen, gibt es übrigens genug. Viele gut gemachte Studien zeigen nämlich, dass beispielsweise soziale Kontakte im Alter meistens erfüllender und mit mehr positiven Emotionen erlebt werden als noch in der Jugend. Auch nimmt die allgemeine Zufriedenheit im Leben zu und die Gelassenheit steigt etwas mit den Jahren. Diese und andere schöne Entwicklungen bezeichnet man in der Sozialmedizin als sogenannten Altersgewinn. Wie wir gehört haben, können wir den gesunden Alterungsprozess ja zusätzlich immerhin durch eine gesunde Lebensweise sinnvoll unterstützen. Ich mache deshalb jetzt mal einen Vorschlag. Nehmen Sie sich doch einfach eine gute Flasche Wein und setzen Sie sich mit Ihren liebsten Freunden in den Garten. Lachen Sie zusammen über die Geschichten, die Sie im Leben bereits erleben durften und freuen Sie sich auf all das, was noch kommt. Jede Falte in Ihrem Gesicht zeigt Ihnen dabei, wie viel Sie im Leben schon gelacht haben. Nehmen Sie Ihre Freunde oder Ihren Partner fest in den Arm und sagen Sie ihm, wie sehr Sie ihn lieben. Nehmen Sie sich gemeinsam etwas Spannendes und Aufregendes für den folgenden Tag vor. Durch all das gewinnen Sie wahrscheinlich mehr Microlife als durch jedes Wachstumshormon und alle Senolytika dieser Welt. Sie können statt Wein natürlich auch sicherheitshalber einen Hering essen und ein Glas Orangensaft genießen. Und vergessen Sie natürlich auch nicht ab und zu ein paar Erdbeeren, die Sie ja vielleicht zusätzlich mit einem appetitlichen Klecks Hyaluroncreme anrichten können. Entscheidend bei all dem bleibt, versuchen Sie Ihrem Leben jeden Tag trotz Knieschmerzen und Lesebrille das Beste abzugewinnen und jeden Moment so intensiv zu genießen, wie es irgend geht. Die beste Zeit im Leben ist nämlich nicht die, die Sie in einer Tiefkühltruhe auf ein längeres Leben und eine bessere Zukunft hoffen, sondern die, die jetzt stattfindet, in diesem Augenblick.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.